Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema Milch. Die Unterschiede zwischen A1 und A2 Milch. Und dazu habe ich mir die Gründerin von Mykaya, Studentin technisches Unternehmertum, Studium Bionik, selbst Ernährungsexpertin und Athletin Jana Baltscheid-England. Grüß dich, Jana.
Ja, hi Carsten. Ich freue mich über die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Milch mal besprechen und auch dann noch so diese Spezialisierung A1 und A2 Milch. Bevor wir auf das Thema, was Milch, Inhaltsstoffe, was ist der Unterschied, wo kommt es her und, zu sprechen kommen, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Milch und A1 und A2 Milch gekommen?
Ja, angefangen hat das Ganze eigentlich so ein bisschen mit meiner Sportkarriere. Ich habe Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren habe ich damit angefangen, also in der kleinsten Klasse, zwar wo es weniger um Muskulatur geht, sondern eher um Gesamtauftreten und Ästhetik. Und da muss natürlich auch irgendwo dann die Ernährung stimmen. So, das ist so die Phase gewesen, da habe ich mich dann tiefergehend mit Ernährung beschäftigt. Und um eben da fit zu werden und das Training zu kommen und auf der Bühne gut auszusehen, muss eben auch der Proteinanteil in der Ernährung stimmen. Und dann habe ich ganz basic angefangen, wie man das so kennt aus dem Bodybuilding, morgens eben meine Haferflocken mit Whey zu essen. So, dann ging es in Richtung Wettkampfdiät. Ich musste Gewicht verlieren für den Wettkampf. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das Whey-Protein in Haferflocken hält mich irgendwie gar nicht so lange satt. Dann fange ich mal an, das durch ein Casein zu ersetzen. Also eine Milch besteht ja immer aus hauptsächlich 2 Bestandteilen, Molkenprotein und Caseinprotein. Und das Casein da drin, das hält einfach viel länger satt. Das habe ich dann eben auch gemerkt in der Wettkampfdiät. Und dann habe ich das erstmal so weitergegessen. Habe dieses Frühstück, was ich da während der Wettkampfdiät gegessen habe, auch immer wieder fleißig auf Instagram gepostet. Da kam dann auch immer recht viel Nachfrage. Und ja, das habe ich dann ein paar Jahre so durchgezogen. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie habe ich Probleme. So vom Darm her, von der Verdauung her, bin abends oft aufgebläht. Und hatte auch gerade dann immer so häufig, so ein paar Stunden nach dem Frühstück, traten halt diese Beschwerden auf. Und ich konnte mir das nicht so ganz erklären. Habe dann erstmal getestet, habe die Haferflocken weggelassen und auch mal andere Dinge getestet und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass es irgendwie dieses Kuhmilch-Casein ist, was ich da verwende. Wenn ich das rauslasse, hatte ich die Beschwerden nicht. Ja, und so ging das Ganze dann los. Dann habe ich mich darüber informiert, was ist das überhaupt, wo kommt das her und was für eine Form hat das? Und ja, im Zuge dessen bin ich dann drauf gestoßen, dass es eben nicht nur dieses eine Casein gibt, sondern auch noch eine andere Form, nämlich das A2-Casein, was ich dann eben auch besser vertragen habe.
Also aufgrund, ich sag mal, einer Leidensgeschichte, dass du sagst, hey, durch das Frühstück und durch die Ergänzung von Casein, Kuhmilch-Casein, hast du dieses Aufgeblähte, dass du Verdauungsprobleme bekommen hast. Und jetzt, es ist zwar, hast du ja gesagt, ne, Kuhmilch besteht aus 2 Bestandteilen. Da haben wir einmal das Molkeprotein und das Casein. Woraus besteht denn eigentlich Milch gänzlich?
Ja, also das unterscheidet sich natürlich auch immer sehr stark, je nachdem von welcher Milch wir reden. Also Milch generell wird ja einfach von mütterlichen Säugetieren produziert für Nachwuchs, so lange, bis sich der Darm eben so weit ausgebildet hat, dass sie eben auf normale Kost umsteigen können. Wenn wir zum Beispiel die menschliche Milch angucken, dann haben wir da ungefähr ein Fettgehalt von 4 Gramm pro 100 Gramm, entweder einen Kohlenhydratanteil von 7 Gramm und Protein 1,5 Gramm. Wenn wir aber zum Beispiel die Kuhmilch anschauen, da variiert das dann schon stark. Also die Nährstoffverteilung ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, was eben das entsprechende Säugetier auch gerade braucht. Zum Beispiel Katzenmilch ist proteinreicher, weil die eben auch sehr schnell an Gewicht und Masse zulegen müssen, wachsen müssen. Oder zum Beispiel die Walmilch ist sehr fettreich, weil die eben so eine Blubberschicht aufbauen müssen, um sich im kalten Wasser zu schützen. Also so viel erstmal zu der Makronährstoffverteilung. Und dann natürlich die Inhalte der Milch, auch die Vitamine variieren sehr stark, je nachdem von welcher Milch wir reden. Und die Proteine kann man hauptsächlich unterscheiden in Molkenprotein und in Caseinprotein. Also das Molkenprotein ist vor allem bekannt hier so für Molkenherstellung oder im Bodybuilding eben das klassische Whey. Und das Casein wird gerne für Käseherstellung zum Beispiel verwendet.
Und dieses Casein hat scheinbar jetzt eine Besonderheit, weil du hattest ja vorhin gemeint, dass du auf eine andere Caseinform gestoßen bist. Wie kommt es denn dazu zustande, dass es unterschiedliche Casein-Proteinformen gibt und die unterschieden werden zwischen A1 und A2?
Genau, also man redet von dem Alpha-1 oder Alpha-2-Casein. Und ursprünglich war es mal so, dass alle Kühe oder alle Tiere ein A2-Casein gegeben haben. Nur durch unsere Kuhzüchtungskultur über die Jahre hinweg gab es eine zufällige Mutation, wo sich dann eben dieses A1-Casein gebildet hat. Das Ganze ist zurückzuführen auf eine Proteinkette in dem Casein der Milch. Da befindet sich bei dem A2-Beta-Casein an einer Stelle ein Prolin und bei dem A1-Beta-Casein ein Histidin. Also nur eine einzige Aminosäure, die dort ausgetauscht ist. Das führt aber dazu, dass bei der A1-Casein das sogenannte Beta-Casomorphin abgespalten wird, ein Protein, was für uns sehr schwer verdaulich ist. Und das passiert bei der A2-Casein, bei dem A2-Casein nicht. Also früher war das eigentlich Standard, dass alle Kühe A2-Casein gegeben haben. Nur wir haben uns eben Kühe herangezüchtet, die halt auch mit der Massentierhaltung oder der, ich sag nicht immer ganz artgerechten Haltung, die wir heutzutage haben, gut zurechtkommen. Und da ist es dann eben zufällig entstanden, dass diese Kühe A1-Protein oder A1 nicht produzieren.
Jetzt hört vielleicht jemand zu und sagt, ja mein Gott, da ist halt eine Aminosäure, Histidin und Prolin war es, glaube ich, ne?
Genau.
Oder? Vertauscht, ja. Mein Gott, was soll das schon für eine Auswirkung haben? Ist ja beides weiß, kann ich beides essen und trinken. Inwiefern macht denn die Wirkung auf den Körper jetzt einen feinen kleinen Unterschied in dem Casein?
Genau, also viele Leute merken das natürlich auch nicht und das betrifft sicherlich auch nicht jeden. Aber es ist generell so, dass das A1-Casein durch diesen Austausch der Aminosäure wird da eben ein Teil der Proteinkette abgespalten, das sogenannte Beta-Casomorphin 7. Und das ist dann ein sehr schwer spaltbares Protein, was in unserem Darm vorliegt. Und dieses Protein hat auch eine morphinartige Wirkung. Also das kann einen Opiatrezeptor binden. Und das ist ja, also Opiate, wenn man es kennt, das ist nicht so gut. Also machen irgendwie auch so ein bisschen abhängig. Viele kennen das bestimmt auch, wenn man irgendwie jeden Tag 2 Kilogramm Magerquark geschaufelt hat und das dann einen Tag mal weglässt, dann fällt man erstmal in ein kleines Loch. Oder auch Käse, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man einmal damit anfängt, dann möchte man gerne mehr davon. So, das ist häufig eben auch auf dieses Opiat zurückzuführen, was wir halt in der A2-Milch nicht haben. Und warum ist man überhaupt darauf gekommen oder warum ist man gerade dran, A2-Milch wieder vermehrt zu fördern oder in Supermärkte zu bringen? Viele Menschen haben halt, genau wie ich, festgestellt, dass sie eben Probleme mit dieser Milch haben. Das liegt eben daran, dass dieses Proteinfragment A1-Casein, das A1-Casein einfach schwer verdaulich ist und teilweise auch vom Immunsystem dann nicht erkannt wird oder eine Immunabwehr auslöst, die dann eben auch gerade bei anderen Erkrankungen wie Neurodermitis oder Hashimoto eben zu einer Verschlimmerung oder überhaupt auch zu einem Auslöser führen kann.
Wenn du jetzt sagst, es kommt öfter in die Läden, eine Frage ist zum Beispiel aus der Community, woran erkenne ich denn überhaupt, ob was A1 oder A2-Milch ist? Steht ja nirgendwo auf der Verpackung meines Erachtens. Ist mir zumindest noch nicht aufgetaucht.
Also leider steht es meistens nicht auf der Verpackung. Es gibt einzelne Höfe oder Hersteller, die das jetzt vermehrt einführen. Muss man mal in größeren wie gesagt, von größeren Supermärkten gucke, nicht unbedingt bei den Discountern, die mehr Auswahl haben. Da steht ab und zu dann auch mal so eine Flasche im Kühlregal, da steht dann auch wirklich A2 drauf. Habe ich schon häufiger gesehen. Ansonsten kann man immer auf Büffelmilch, Jackmilch, Schaf- oder Ziegenmilch zurückgreifen. Die produzieren immer A2. Die haben wir einfach noch nicht so hoch gezüchtet, da gab es noch keine Mutation. Und auch die braunen Kühe, die zum Beispiel in der Schweiz ganz häufig vorkommen, geben auch überwiegend A2-Milch.
Also was ich raushöre, ist, dass die A1-Milch vorwiegend von hochgezüchteten Leistungskühen, also meines Erachtens sind es ja die Holstein-Kühe, das sind ja diese schwarz-weiß gefleckten, die genau. Viele dann im Hinterkopf haben, ah, die steht auf der Weide und naja, nee, das sind die Kühe, die so 7.000 bis 10.000 Liter im Jahr geben und dann quasi entsorgt werden, wenn sie keine Milch mehr geben. Und die haben wir dazu hingebracht, dass sie eine andere Milch, ein anderes Casein durch eine Mutation produzieren.
Genau, also das ist die Holsteiner Buntgefleckte, heißt sie, glaube ich. Das ist die Kuh, die wir eben so hochgezüchtet haben, die halt auch mit den Haltungsbedingungen gut zurechtkommt und eben eine richtige Leistungskuh ist und viel produziert. Die ist, gibt aber eben nur A1 Milch. Oder viele Kühe geben auch noch Mischformen, wo dann eben auch A1 drin enthalten ist. So richtig 100% sicher sein kann man sich erst, wenn man einen Gentest macht oder halt wirklich auf die anfänglich genannten Rassen zurückgreift. Oder vielleicht auch beim lokalen Bauer nachfragen, wenn man da seine Milch bezieht, der weiß ja meistens auch, was für Rassen er hält. Genau.
Mir ist es hier in Leipzig, das gibt es vielleicht bei euch auch in der Nähe, so Milchtankstellen, wo ich Rohmilch ziehen kann. Mit einer Flasche hingehe, stecke da einen Euro rein, kann mir einen Liter Milch ziehen. Das finde ich halt ziemlich cool. Und dann habe ich angerufen, hey, was habt ihr denn für Kuhrassen? Und dann kam halt Holsteinkühe, dann habe ich gefragt, wie werden die gehalten? Erstklassige Stallhaltung, Metallboden und Co. Die Idee hinter, okay, ich bin fast am Euter, nicht ganz, aber ich kann mir Milch ziehen, ist zwar ganz cool, aber die Transparenz dahinter wäre halt noch schön gewesen. Jetzt ist mir tatsächlich, ich habe noch nie Jackmilch oder Büffelmilch gesehen. Also Ziegenmilch schon eher.
Ja.
Ihr verwendet also, ja selbst auch Ziege, ne, glaube ich.
Genau. Wir verwenden hauptsächlich Ziege, was noch viele andere Gründe hat, denn die Ziegenmilch hat gegenüber der Kuh und auch teilweise der Schafmilch nochmal viele andere Vorteile. Und mit Ziege haben wir natürlich auch definitiv einen Garant dafür, dass wir A2-Milch haben. Das hat man eben mit Ziege und mit Schaf auf jeden Fall.
Welche, weil du gerade sagst, eine Ziegenmilch hat noch andere Vorteile. Ich glaube, wenn ich jemanden frage, hast du mal Ziegenmilch getrunken, dann sagen die meisten, ah, das riecht schon nach Ziege. Ich schmecke das, ich rieche das gar nicht. Ich finde das sehr angenehm im Geschmack. Aber welche Vorteile hat denn Ziegenmilch gegenüber Kuhmilch denn noch?
Also kurz zu dem Geschmack, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich persönlich bin auch gar kein Freund für diesen typischen Ziegenstallgeschmack und mag auch gar nicht gern diese strengen Ziegenkäse. Ich habe letztens in einem Video aber gehört von einem Bauern, dass das wohl daran liegt, dass wenn man die Weibchen und die Böcke zusammenpackt, dass sie dann eben gewisse Hormone und diesen Geruch produzieren und dass sich der auch nur dann in die Milch überträgt. Also das heißt, wenn man da wohl eine andere Aufzucht fährt, hat man wohl Ziegenmilch, die nicht so intensiv schmeckt. Habe ich zumindest dort gehört. Und das Ziegenprotein, was wir verwenden, das hat auch keinen Ziegengeschmack. Also alle Bestandteile, die irgendwie diesen Geschmack übertragen, sind dort rausgezogen. Aber wir verwenden hauptsächlich Ziegenmilch als Ausgangsstoff für unser Protein, weil die eben vitaminreicher ist als Kuhmilch. Wir haben, wie gesagt, den Garant für A2. Der Laktoseanteil ist etwas geringer. Und die Ziegenmilch ist natürlich homogenisiert. Also für unser Protein ist das jetzt nicht von sehr großer Bedeutung, aber wenn man mal Ziegenmilch und Kuhmilch vergleicht, Kuhmilch, wenn man die frisch vom Bauern holt, die setzt sich irgendwann ab im Kühlschrank. Dann hat man, wenn man so ein Glas Milch stehen lässt und dann nach ein paar Stunden drauf guckt, hat man oben eine Fettschicht und unten ist der flüssige Bestandteil. Das wollen natürlich viele Leute nicht und deswegen wird Milch homogenisiert. Also das heißt, wir pressen die Milch durch ein kleines Loch mit sehr hohem Druck. Und da würden dann halt die Zellwände von den Fettkügelchen zerstört. Und das ist eben Verarbeitungsschritt, den kann man sich bei der Ziegenmilch sparen. Die hat sehr kleine Fettkügelchen und deswegen auch von Natur aus bei der Aufnahme im Darm ein besseres Oberflächenvolumenverhältnis, weshalb die halt auch schneller verdaut und leichter verdaulich ist. Das war für uns so ein Grund. Dann, wie gesagt, der höhere Vitamingehalt. Es ist auch natürliches Vitamin A enthalten, also Retinol, wohingegen bei Kuhmilch nur die Vorstufe, also das Provitamin A enthalten ist, Beta-Carotin. Und die Sekretion der am Ziegenäuter, die ähnelt auch mehr der menschlichen Muttermilch. Also die Ziege hat eine, ich glaube, apokrine Sekretion heißt es, und die Kuh eine merokrine. Das ist, muss man jetzt, wenn wen es interessiert, wir sollen genau nachlesen an dieser Stelle. Auf jeden Fall, die Art und Weise, wie die Milch dort eben von der Muttertier produziert wird, ähnelt dem Menschen auf jeden Fall mehr. Das waren eben für uns so Gründe, warum wir gesagt haben, okay, dann möchten wir lieber Ziegenmilch beziehen.
Ich hatte irgendwann mal noch gelesen, dass Kühe natürlich auch maschinell abgemolken werden können, dass bei Ziegen meines Erachtens nicht geht, dass die händisch gemolken werden. Kannst du dazu was sagen, ob das maschinell bei Ziegen inzwischen geht?
Teils, teils. Also ich war letztens auf einem Bio-Ziegenhof hier in der Nähe von Lippstadt und hatte da auch das Glück, dass ich da eine Führung bekommen habe. Und die hatten so ein Rondell, so eine große Maschine, wo die aber tatsächlich auch händisch immer noch dabei stehen mussten, weil die Ziegen lassen sich nicht so viel gefallen wie die Kühe. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Ziegenmilch häufig nicht so östrogenhaltig ist wie Kuhmilch, weil die sich auch nicht so oft wieder künstlich schwängern lassen, die Kühe. Die mussten immer noch handmelken bei dieser Maschine, aber vieles ging auch schon automatisch.
Das spiegelt sich hier auch dann im Preis wieder, wenn ich jetzt ne, Kuhmilch betrachte und Ziegenmilch. Mich ärgert das immer, wenn ich dann einen Kuhmilchjoghurt, weiß ich, für einen Preis X sehe, 500 Gramm, und dann steht da so ein ganz kleiner Mini-Ziegen-Joghurt-Becher fürs Doppelte daneben. Dachte ich, ich kaufe dann den Ziegenjoghurt, aber bezahle für die doppelte Menge dann auch den fünffachen Preis.
Ja.
Das ist vielleicht auch aufgrund dessen der Haltung und des Abmelkens und der Arbeit dahinter.
Ja, vermutlich einerseits, aber wahrscheinlich auch einfach wegen Markt und Nachfrage. Also die Kühe haben sich jetzt einfach züchten lassen und so etabliert. Es gibt so viele Kühe und nur wenige Ziegen. Ich denke, wenn man das Ganze etwas umstellen würde, Ziegen können zum Beispiel auch Hänge begrasen, beweiden, wo Kühe nicht stehen können, und fressen so ziemlich alles an Futter. Ich denke, das ist wahrscheinlich alles auch eine Umstellungssache vom Markt her. Wenn es einfach mehr Rohstoff zur Verfügung gibt und die Leute das kaufen würden, dann wäre die Ziegenmilch sicherlich auch irgendwann günstiger.
Jetzt hast du vorhin den Ziegenkäse erwähnt. Eine Frage ist aus der Community unter anderem, ob jetzt Ziege oder Milch, sind denn verarbeitete Milchprodukte, wie zum Beispiel Käse, günstiger als, ich sag mal, die flüssige Milch? Aufgrund dessen, weil vielleicht bestimmte Bestandteile abgebaut werden, oder hast du dazu Informationen, ob jetzt Käse günstiger ist in der Verdauung als zum Beispiel die reine Milch?
Prinzipiell würde ich sagen ja, aber weil es eben ein fermentiertes Produkt ist, ein gereiftes Produkt, aber es hängt natürlich immer davon ab, worauf man jetzt reagiert. Wenn zum Beispiel jemand ein Problem mit Laktose hat, also dem Milchzucker in der Milch, dann, klar, dann verträgt man Joghurt oder auch eben lange gereiften Käse viel besser, denn da wird eben dieser Milchzucker über die Zeit von Bakterien abgebaut. Und das ist eben quasi Teil dieses Fermentierungsprozesses, wodurch diese Produkte einfach verträglicher sind. Genau, wenn man jetzt irgendwie auf ein Protein in der Milch reagiert, wie zum Beispiel das Casein oder Molkenprotein, also gibt ja auch Proteinreaktionen, egal jetzt, ob es A1 oder A2, man gibt ja auch Leute, die es einfach generell nicht vertragen. Und da würde ich dann eben auf Milchprodukte zurückgreifen, die einen geringeren Proteinanteil haben.
Wenn es um Käse geht, höre ich raus, ne, also die Bakterien futtern die Laktose, und habe ich eine Laktoseintoleranz, dann ist bei einem richtig alten Käse die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich aufgrund der Laktose enthalten reagiere. Haben meine Enzyme zumindest nicht mehr ganz so viel zu tun. Habe ich aber eine Unverträglichkeit bezüglich des Caseins, ob jetzt Ziege, Yak, Büffel oder Kuh, dann wissen ja auch die Dinge, worauf unser Immunsystem reagiert. Ne, auf die Eiweißstrukturen bezüglich der Allergien und Co., dann ist der Käse vielleicht gänzlich nicht das Richtige.
Genau, also wenn man jetzt tatsächlich eine Milchproteinallergie hat, dann eben herausfinden, ob es ein Casein oder Molke ist, und dann eben die Alternative wählen oder halt komplett auf pflanzlich zurückgreifen. Aber ansonsten, wenn man ein Problem mit Laktose hat, was ja sehr viele Leute betrifft, gerade im asiatischen Raum, eben Käse oder Joghurt, die sind halt fermentiert, oder auch einfach selber fermentieren, Kefir machen. Da wird die Laktose dann eben auch abgebaut. Letztendlich ist das ja zurückzuführen auf ein Enzym, was einem fehlt, die Laktase, was wir am Anfang in unseren ersten Lebensjahren noch besitzen, weil wir müssen ja irgendwie auch die Muttermilch verdauen, was sich aber irgendwann abbaut, weil wir es einfach nicht mehr gebraucht haben und eigentlich auf andere Nahrung zurückgreifen können. Da die Menschen aber damals ja einen Vorteil hatten, wenn sie in kargen Gegenden gewohnt haben, wo sie nicht gut Landwirtschaft betreiben konnten und dann aber ein paar Kühe hatten oder ein paar Ziegen und diese Milch trinken konnten, hat sich halt bei manchen Menschen dann eine Mutation durchgesetzt. In diesem Sinne vielleicht eine positive Mutation, dass sie dann eben Milch wieder vertragen konnten. Genau, das rührt daher.
Ja. Das ist zum Beispiel auch, ich habe in der Community, auf Instagram mache ich im Vorfeld immer Umfragen, um zu schauen, wie ist so der Stand der Dinge. Und da ist natürlich sehr, ich sage mal, die Meinung zu Milch sehr, sehr kontrovers und unterschiedlich. Ne? Die einen sagen, okay, Milch ist für die Kälber. Manche sagen, Käse ist einfach nur das Geilste der Welt, bis hin zu, ich kann davon einfach nicht weg. Also von lecker bis hin zu, ist jetzt nicht so cool. Auch das Thema Nachhaltigkeit und Co. beschäftigt natürlich viele. Aber eine Frage ist überhaupt mal zu klären, ist denn Milch in irgendeiner Form ungesund für einen Menschen?
Ja, also da kann ich eigentlich auch nur wieder sagen, es hängt davon ab, welchen Fall man betrachtet. Und es ist, glaube ich, egal, welche Studie oder welchen Artikel man liest, es gibt immer Pro und Contra. Und da scheinen sich auch mal so ein bisschen die Geister, weil es wirklich einfach eine individuelle Sache ist. Jetzt rein von der Gesundheit her betrachtet, man hat Menschen untersucht, die Milch getrunken haben und welche, die es nicht getan haben. Die einen hatten weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Also das hat sich sehr ausgeglichen. Dann gab es viele Untersuchungen zum Thema Krebs, also fördert Milch Krebs oder so. Da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass es wohl ein leicht erhöhtes Risiko für Prostatakrebs gibt, aber wiederum ein verringertes Risiko für Darmkrebs. Also auch da findet man Pro und Contra. Andere Studien haben auch Sachen herausgefunden, die dann wieder überlegt wurden. Zum Thema Gesundheit, also muss man wahrscheinlich für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, es kommt vor allem auf die Qualität an. Also zu gucken, wenn man vielleicht eh schon Probleme hat mit Milchkonsum, dass man eben auf eine ursprünglichere Sorte zurückgreift, wie eben die A2-Milch, wo einfach klar ist, dass dieses Beta-Carsomorphin 7 dort nicht abgespalten wird und deswegen auch keine Probleme mit diesen Proteinen entstehen können im Darm. Gucken, ob man ein Problem mit Laktose hat. Wenn ja, vielleicht auf fermentierte Produkte zurückgreifen oder, was ich vorhin auch noch nennen wollte, Rohmilch zum Beispiel enthält noch Anteile von Laktase. Also Rohmilch ist ja nicht pasteurisiert und noch nicht homogenisiert, also nicht hoch erhitzt, weshalb sie auch noch nährstoffreicher ist. Wenn man sich die direkt beim Bauern holt, da sind noch Anteile von Laktase drin und kann man zum Beispiel dann auch gut vertragen. Genau, wenn man zum Beispiel eine Laktoseintoleranz hat und normale Milch trinkt, dann würde ich definitiv sagen, ist die Milch nicht gesund, denn es ist eine Belastung für den Körper. Ja, ansonsten auf Ziegen- und Schafmilch zurückgreifen oder eben auf pflanzliche Alternativen. So, das wäre eben von der gesundheitlichen Sicht. Ich sprach aber auch gerade schon die Nachhaltigkeit an und das ist eben so eine Sache. Also die Holsteiner wundgefleckte Kuh, die wir uns herangezüchtet haben, die wird ja meistens in Massen gehalten und meistens auch nicht sehr artgerecht. Die Kühe werden geschwängert, obwohl sie gerade gekalbt haben, weil sie einfach durchgehend Milch produzieren wollen. Dadurch gerät dann auch häufig viel Östrogen in die Milch, was eben auch noch ein gesundheitlicher Nachteil wäre, was wir bei anderen Milchsorten nicht haben, zum Beispiel Demeter, ist ein Bioverband, der hat eine andere Philosophie und der sorgt extra dafür, dass das nicht passiert. Genau, und was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, das kann man definitiv sagen, dass Milch da auf jeden Fall ähnlich wie Fleisch auch eher eine Belastung fürs Klima ist. Klar ist es dann sicherlich auch keine gute Alternative, Soja aus den Tropen herzuholen. Aber auch da gibt es ja viele regionale Alternativen inzwischen.
Also auch hier, das Thema Milch ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Häufig werden entweder ganz bestimmte Studien rausgepickt und es wird nur ein bestimmter Bestandteil betrachtet. Bin ich laktoseintolerant, dann sage ich, ja, Milch ist total ungesund, weil ich kriege davon nur Blähungen und Bauchschmerzen. Meine Nachbarin oder mein Nachbarn hat aber Laktase und vertragen das. Also aus Sicht der Kohlenhydrate von Milch, wir kriegen das klein. Selbst wenn ich Laktase-Tabletten nehmen würde, würde ich damit Milch verdauen können.
Genau.
Deshalb würde ich halt ganz kurz da auch diese Verarbeitung, wenn ich jetzt eine Haarmilch 1,5% im Laden kaufe, dann entspricht das nicht dem natürlichen Milchprodukt, was eine Kuh gibt. Also es ist quasi ein Convenience Food, wenn man so möchte, ein verarbeitetes Produkt. Würde ich jetzt direkt aus dem Euter vielleicht mal kurz erhitzen, weil vielleicht ein paar Keime drin sind, die natürlich dazugehören würden, abtöte, dann ist das ein Lebensmittel, was ich trinken kann.
Genau. Ja, also an der Stelle auf jeden Fall, Qualität ist entscheidender als kategorisch zu sagen, ist ungesund oder ist gesund. Ich denke, das betrifft auch noch viele weitere Lebensmittel, dass man sich einfach wieder bewusst wird, wo kommt das überhaupt her? Ist das hochverarbeitet? Hat das überhaupt noch was mit dem ursprünglichen Lebensmittel zu tun, was ich eigentlich haben will? Und das sind, glaube ich, einfach so Sachen, die muss jeder für sich selber klären.
Jetzt habt ihr ja ein Produkt kreiert. Ich habe das auch testen dürfen. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank. Es ist saulecker. Also es ist wirklich lecker. Ihr habt quasi ein Ziegenprotein, wenn ich das erstmal zusammenfasse, du kannst es gleich genauer erläutern, mit Haferflocken, mit glutenfreien Haferflocken gemischt, mit Gewürzen, einmal Kakao und Zimt. Ich finde Zimt total lecker. Ich spreche jetzt quasi von eurem Porridge. Ich
Genau,
bezeichne es einfach mal Porridge mit Eiweiß. Was habt ihr denn da zusammen kreiert?
also wir haben es Goatmeal genannt, witzigerweise, anstatt Oatmeal. Es war sogar ein Vorschlag einer Kundin. Am Anfang hieß es einfach nur Protein-Oatmeal und dieses Protein-Oatmeal ist quasi mein besagtes Wettkampffrühstück, mit dem das auch alles losging. Anfangs habe ich das mit Kakao und Whey gegessen, bis ich irgendwann das Casein dann ersetzt habe und dann irgendwann zu dem A2-Casein umgestiegen bin, weil ich das einfach besser vertragen habe. Genau, das habe ich dann penetrant auf Instagram gepostet in meinen Wettkampfphasen und dann kamen die ersten Leute zu mir und haben gesagt, das sieht immer so lecker schokoladig aus, kannst du mir das nicht mal abmischen? Und dann habe ich angefangen, das in Beutel abzumischen und zu verteilen oder in kleinen Tupperdosen. Und nebenbei habe ich eben technisches Unternehmertum im Master studiert, wo man dann eben so einige Werkzeuge an die Hand bekommt, um auch ein eigenes Startup zu gründen oder zumindest mitzuarbeiten in einem. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn sich das schon so gut anlässt, dann versuche ich das jetzt einfach mal. Und so sind wir quasi mit dem Protein-Goatmeal gestartet und haben dann jetzt auch noch einige weitere Produkte hinzugenommen, wie halt einfach auch das Ziegenprotein als Einzelzutat, weil viele Leute wollten sich dann auch ihr eigenes Frühstück mischen. Und genau, so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
Und wenn ich jetzt euer Produkt nehme, du sagst, okay, das kann ich zum Frühstück nutzen. Ich habe das zum Beispiel auch nach dem Training genommen, einfach in den Mixer gepackt, ein bisschen mehr Flüssigkeit, das ist nicht ganz so, also ich finde auch die Konsistenz sehr, sehr angenehm. Und ich habe es dann getrunken mit Haferflocken und dem Ziegenprotein. Wie kann ich das denn noch verwenden?
Also, wir haben viele Rezepte von Kunden zugeschickt bekommen, die uns dann immer mal verlinkt haben. Die haben dann Muffins draus gebacken, die haben Pancakes draus gemacht. Im Prinzip ist es ja einfach ein hochwertiges Protein mit Haferflocken, Kakao und als Süßungsmittel verwenden wir Kokosblütenzucker und Birkenzucker, also Xylit. Und in der Zimtvariante anstatt Kakao, Macka-Pulver und Zimt. Und das ist ja im Prinzip eine Backmischung, aus der man alles machen kann. Ob man sich da jetzt einen Shake draus macht oder einen Porridge oder eher irgendwie so ein bisschen festeren Mikrowellenkuchen, relativ freigestellt. Nur viele Kunden wollten sich dann eben auch einen Smoothie oder sowas machen mit Ziegenprotein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir das Ziegenkasein auch so als Produkt.
Wenn ich jetzt das einzelne Proteinpulver, das Casein, Proteinpulver, Ziege, Milch nochmal gegenüberstelle, um das vielleicht nochmal deutlicher zu gestalten, wo sind jetzt konkret die Unterschiede? Auch weil du meintest, zum Beispiel mehr Vitamine sind im Ziegenprotein enthalten. Wo sind da nochmal konkret die Unterschiede zwischen den beiden Casein-Varianten, die ihr anbietet?
Also wir haben ja nur ein Casein, nur das A2-Ziegen-Casein. Genau.
Gut, dass du es
Und
nochmal sagst. Es, ihr vertreibt das Ziegen, aber wo sind die Unterschiede zwischen dem? Es gibt ja auch das klassische Kuh-Casein zu kaufen,
genau.
wie auch das Eures zum Beispiel.
Genau, also wir haben zum Beispiel auch super viele Autoimmunpatienten und Hashimoto-Patienten, die bei uns kaufen, die einfach sagen, dass sie es besser vertragen. Da gibt es auch viele Studien zu, die belegt haben, dass etwa die Hälfte der Hashimoto-Patienten mit dem A1-Casein und Milchprodukten gar nicht zurechtkommen. Für die bieten wir natürlich einen super Ersatz damit. Und ja, zudem ist es eben einfach nicht so hoch verarbeitet wie Kuhmilch und vitaminreicher. Genau, und wir haben halt durch die Ziege haben wir einen Garant dafür, dass es auf jeden Fall A2 ist. Also dass wir so viele Leute bedienen, die eben eine Autoimmunerkrankung haben oder irgendwie Asthma oder Hautprobleme, irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, diese eben auf Darmprobleme, Leaky Gut oder auch auf den Konsum von Milchprodukten zurückführen. Damit hätten wir anfangs gar nicht so gerechnet. Wir haben einfach gedacht, wir schaffen ein neues, schmackhaftes Fitnessprodukt. Aber irgendwie hat sich die Zielgruppe dann dadurch so ein bisschen erweitert, weil dann so viele Rückmeldungen kamen. Ich habe endlich ein tierisches Protein, ein Milchprotein gefunden, was gut schmeckt und was ich vertrage. Und genau, das ist auch so das, das haben wir natürlich direkt übernommen, haben gesagt, super. Und genau, damit werben wir jetzt. Und das ist das, was uns im Wesentlichen von allen anderen Protein-Startups oder ja, Proteinlieferanten unterscheidet.
Also ich kann es, wie gesagt, nochmal bestätigen, es ist ein sehr leckeres Produkt. Ihr kennt mich aus, wer mich auf Social Media, ich bin jetzt kein typischer Influencer, der jeden Tag irgendwas in die Kamera hält, aber als Ernährungsberater, wenn das Thema Milch aufkam, habe ich die Leute aufgeklärt, A1, A2 Milch, kaufte Ziegenmilch. Und dann kam nämlich diese Misere mit, oh, das schmeckt ja wie Stall und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll und Co. Und ihr habt quasi eine sehr schöne Brücke geschaffen zwischen, ich möchte auf A2 Milch achten und es darf noch schmecken und in den Alltag reinpassen. Das finde ich halt super gelungen. Also da wirklich mal ein Danke an euch oder an dich, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Auch das, ehrlich, meine Freundin hat gesagt, die Verpackung ist auch echt hübsch.
Ja, danke.
Ich bin so jemand, ich packe das aus, gucke auf die Makros, die Verpackung ist mir eigentlich Boogie. Und meine Freundin sagt, das sieht eigentlich, das könnte man glatt ins Regal stellen. Also auch da, falls da ein Designer dran war, hat seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht.
Das freut mich. Ja, wir haben Robin und ich, Robin ist mein Mitgründer, wir haben uns eine Designerin aus Schweden gesucht, die uns beide sehr inspiriert hat. Wir sind beide sehr naturverbunden, sind viel im Wald, machen ja auch viel mit Vitalpilzen noch nebenbei. Und sie hat immer wunderschöne Waldbilder gepostet und auch viel gezeichnet mit Walddesign. Wir haben gesagt, die wollen wir für unsere Verpackung, nachdem wir ein Jahr selber rumprobiert haben. Und dann ist das dabei entstanden.
Ja, also checkt das gerne ab, das Produkt von Jana und Lika. Was bedeutet eigentlich Lykaia? Wie ist der Name zustande gekommen?
Ja, das war eher so eine spontane Entscheidung. Es ist ja nicht ganz so einfach, heutzutage eine freie Domain zu finden und dann auch noch einen Markennamen, der noch nicht angemeldet ist. Das ist ein Albumnamen von einer Band, die ich gehört habe. Da war ich im Auto unterwegs. Da habe ich das Album angeschaut, dachte, ach, Lykaia hört sich ja irgendwie, hört sich interessant an. Und dann habe ich das auch mal gegoogelt. Das ist auch ein Berg in Griechenland, wo früher so ein Naturfestival stattfand. Und als ich dann eben nach einem Markennamen suchte, dachte ich, ach komm, googelst du mal Lykaia. Lykaia Domain war frei, Lykaia war noch nicht angemeldet. Und so hat sich das ergeben.
Und die Musikband hast du schon entsprechend als Sponsoren akquirieren können?
Könnte man mal drüber nachdenken.
Direkt hier und mit dem Eintrittspreis bekommst du vielleicht noch eine Kostprobe von unserem A2 Casein-Protein.
Ja, warum nicht? Hast du eigentlich
warum recht? Nicht? Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du experimentierst auch mit Vitalpilzen. Das ist vielleicht auch noch Möglichkeit für eine zweite Folge, weil ich glaube, dass da hast du ja auch noch Tolles vor, zum Beispiel das Mykoprotein, dass du Proteine aus Pilzen kreieren möchtest. Eine Frage hätte ich allerdings bezüglich, dass du bist ja auch Naturliebhaberin. Wie schaut zum Beispiel, wie lebst du diese Natur aus? Was machst du da? Wie kreierst du das in den Alltag? Weil viele denken immer, oh, Natur, ja, wenn ich im Park spazieren gehe, 5 Minuten reicht das dann auch schon. Was bedeutet für dich Naturlieben?
Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich ein richtiges Bedürfnis danach habe, regelmäßig einfach so ins Grüne zu gehen und da auch irgendwie eine Auszeit zu haben oder einfach mal so durch den Wald zu laufen. Ich fahre halt regelmäßig in den Wald. Ich wohne leider ja, doch relativ am Rand von einer Stadt, aber innerhalb einer Stadt, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Wald direkt vor der Tür habe. Deswegen fahre ich meistens in den Wald. Und ja, also so hauptsächlich. Und dass ich mich halt so natürlich wie möglich ernähre. Ich habe, glaube ich, habe am Anfang gar nicht gesagt, ich bin auch selbst betroffen von Hashimoto bzw. Schilddrüsenproblemen und PCOS. Und das hat mich natürlich auch irgendwie dazu geführt, so mehr dieses Natürliche zu suchen, natürliche Ernährung. Und das, ich denke, das eine geht auch mit dem anderen einher.
Wie schaut dann zum Beispiel bei dir ein Frühstück aus? Abgesehen wahrscheinlich, dass du Lykaia isst.
Selber schon gar nicht mehr so oft, anfangs sehr, aber irgendwann wenn du immer deine eigenen Produkte siehst. Nein, also ab und zu esse ich es und ansonsten backe ich mir auch gerne einfach mal selber Vollkornbagel oder so und esse die mit Avocado und Ei. Also ich hatte natürlich auch Phasen schon, wo ich super viel rumexperimentiert habe und Keto-Frühstück, Bulletproof Coffee und was man nicht alles schon kennt. Funktioniert auch alles, aber letztendlich denke ich, ist es auch immer noch ein Stück Lebensfreude, was damit rumspielt, mit einspielt. Und wenn man ein Frühstück hat, was einem schmeckt, dann ist das schon sehr viel wert. Und dabei vielleicht noch gesund ist.
Ich glaube, das Schmecken ist zweitrangig. Nein, Gottes Willen. Also, nur Makros und alles andere ist nebensächlich. Nein, es darf natürlich auch schmecken. Und viele haben ja dann entsprechend auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann vielleicht ihr Porridge machen und dann lesen sie irgendwo in einem Buch, Porridge ist das Giftigste auf der Welt, du fällst gleich tot um. Dann sind da natürlich, oh Gottes Willen, jetzt habe ich 20 Jahre das total falsch gemacht. Nein, also findet eure eigene Ernährung und zum Beispiel das Produkt von Jana Vikaya, das erleichtert es in meinen Augen enorm, bevor ihr euch die einzelnen Zutaten zusammenkauft und vielleicht noch eine Ziege irgendwo in einer Stube haltet. Geht auch. Also von daher, lass mich nochmal zusammenfassen, Jana. Also wir haben über 1-A2-Milch gesprochen. Ich gehe jetzt noch mal Community-Fragen durch. Du hast erzählt, welche Tierrassen A2-Milch geben. Also Yak, Büffel, Ziege, das ist ja auch primär eure Bezugsquelle. Dann, worauf ich achten kann, hast du Demeter zum Beispiel erwähnt. Was hat Demeter noch für Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel für Demeter-Produkte im Milchverzehr achte?
Demeter hat zum einen diese Philosophie, dass sie eben die Kühe nicht so hochfrequentiert wieder schwängern, dass die Milch nicht so extrem östrogenreich ist. Dann halten die ihre Tiere auch besser und die enthornen die auch nicht. Obwohl da habe ich letztens mit dem Bauer darüber diskutiert, der sagte ja, aber Enthornen hat auch Vorteile. Kann man sich wieder darüber streiten, hat bestimmt Vor- und Nachteile, aber Demeter behauptet zumindest, dass dadurch eine artgerechte Haltung besser garantiert ist, weil die Kühe dann eben auch einfach Rangkämpfe und Herdentriebe ausnehmen können, die sie sonst nicht haben. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man das Tierwohl, wenn einem Nachhaltigkeit und Tierwohl da wichtig ist, ist Demeter auf jeden Fall ein guter Verband. Und wenn man eben auch daran interessiert ist, dass man nicht so Hormon- und Antibiotika-belastete Produkte zu sich nimmt. Denn das ist bei konventionellen Milchprodukten halt ganz oft der Fall.
Ja, okay. Also da könnt ihr direkt auch drauf achten. Ich habe auch Demeter-Produkte in Discountern schon gesehen. Also da muss man jetzt nicht auf den weit entferntesten Bioladen fahren. Demeter hat da entsprechend auch schon seine Produkte untergebracht. Dann, woran ich A1, A2 kenne, erkenne, hast du auch erzählt oder gemeint, dass manche Produkte das auch schon deklarieren. Oder ich gucke halt wirklich drauf, welche Rasse, welches Tier am Ende das die Milch gegeben hat. Dann über Käse haben wir gesprochen, über das Thema ungesund für den Menschen hast du auch gesagt, das ist kausal nicht zu beantworten, unabhängig jetzt von Dogmatismus und Ethik, Nachhaltigkeit und Co. Können wir Milch verdauen, wenn ich die Enzyme habe? Und dann hast du auch wunderbar gesagt, das Thema Rohmilch hat zum Beispiel noch Enzyme enthalten. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass du auch Ziegenrohmilch konsumierst?
Ziegenmilch ist generell etwas ärmer. Also es geht jetzt ja um die Laktose in diesem Fall bei der Rohmilch und um die Laktase, wenn du die Enzyme meinst. Ziegenmilch ist generell etwas laktoseärmer und hat auch noch, nee, Laktase ist glaube ich auch nur in Ziegenrohmilch, aber ist generell etwas laktoseärmer und ruft weniger häufig irgendwie Beschwerden oder Symptome auf, was halt auch auf viele andere Bedingungen zurückzuführen ist. Also, dass die Fettkügelchen eben kleiner sind, besser aufgenommen werden vom Darm und solche Sachen halt. Weshalb ich bei Ziegenmilch jetzt nicht unbedingt auf Rohmilch achten würde. Wenn man da Zugriff drauf hat, warum nicht? Ist es sicherlich nicht verkehrt, aber Ziegenmilch ist generell auch verträglicher.
Also habe ich persönlich auch in unserem heimischen Bioladen, den wir besuchen, also wir haben einige Bezugsquellen, habe ich Ziegenrohmilch also nicht gesehen. Also Demeter Kuhrohmilch schon eher, die auch sehr gut schmeckt, aber Ziegenmilch bisher nur pasteurisiert gefunden.
Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir generell weniger Ziegenprodukte haben als Kuhmilchprodukte. Und das,
Ja.
was an Ziege angeliefert wird, das wird dann wenigstens halt haltbar gemacht, weil da
Die
ist
Nachfrage.
Nachfrage, ja genau, wieder eine Nachfragesache.
Es könnte natürlich sein, dass nach dem Interview die Leute dann die gezielt nach Ziegenmilch schauen und die Nachfrage dann wächst. der Preis sich reduziert. Ich kann mein Ziegenjoghurt zum normalen Preis kaufen. Und ja, euer Produkt wird auch dann entsprechend noch mehr nachgefragt und bekannter. Das wäre ja natürlich auch ein Wunsch von mir, dass ihr Wikaia mal abcheckt. Wie kann ich denn euer Produkt beziehen? Wo kriege ich das denn her?
Ja, am besten über unsere Webseite wikaia-nutrition.de. Da findet man eigentlich alles und auch Infos. Wir haben auch einige Blogartikel dazu verfasst. Und ansonsten findet ihr uns auch unter Wikaia, also Wikaia mit Y geschrieben, Wikaia Forest auf Instagram.
Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Klickt euch da gerne durch und schaut euch die Produkte an. Und wenn ihr auf dem Instagram-Kanal seid, ihr kennt meine Meinung dazu, das ist kostenfreier Content. Da steckt Arbeit und Zeit dahinter und auch Lebensfreude und Herzblut. Gerne liken, abonnieren, teilen, kommentieren und mal eine liebe Nachricht dalassen, weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Inhalt, der euch zur Verfügung gestellt wird. Dass ihr leckere Rezepte seht und Feedbacks lest und, und. Also wenn ihr mit Jana Kontakt aufnehmt, ganz liebe Grüße von Carsten, dann weiß er, ach, da war was mit dem Interview, cool. Und dann lasst euch das Produkt gerne schmecken. Und wir würden uns natürlich auch wahnsinnig über Fazit freuen, wie es euch gefallen hat.
Ja, gerne. Da freuen wir uns immer drauf.
Jana, ich danke dir vielmals für die Expertise, dass wir einmal das Thema Milch in diesem speziellen Fall A1, A2 so gründlich beleuchten konnten. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne direkt bei Jana oder euch an mich wenden. Dann kann ich auch die Kontakte weiterleiten. Ich bin da sehr gerne. Und ja, wünsche uns dann einen wunderschönen Tag. Jana, ich danke dir vielmals.
Danke, Carsten.
Ciao.
Tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.